Deutschlandfunk. Eine Welt.
Herzlich willkommen zu unserem Auslandsmagazin. Folgende Themen erwarten Sie in der einen Welt. Die USA haben letztes Jahr einen Strategiewechsel verkündet. Asien und der Pazifik sollen Zentren der außenpolitischen und wirtschaftlichen Aktivitäten der USA werden. Wir fragen, neue beste Freunde, welche Rolle spielt der indische Subkontinent in dieser Interessenkonstellation? Die britische Bevölkerung auf den britischen Falklandinseln will morgen in einer Volksabstimmung darüber entscheiden, ob sie britisch bleiben will. Wir fragen, wie reagiert Argentinien auf dieses Referendum? Der syrische Konflikt scheint sich auf die Region auszuweiten, auf die Türkei und vergangene Woche mit militärischen Vorfällen auch auf den Irak und Israel. Wir fragen, ist das ein Drama ohne Ende und wie hat es sich seit dem Beginn des Aufstandes vor 2 Jahren abgespielt? Durch die Sendung begleitet sie Birgit Morgenrath. Auch wenn die USA und China gerade im Konflikt zwischen Nord- und Südkorea an einem Strang ziehen, ist das Verhältnis zwischen den etablierten Weltmacht und dem aufstrebenden Giganten angespannt. Die Obama-Regierung hat vor einem Jahr Amerikas pazifisches Jahrhundert ausgerufen. Und der neue starke Mann Chinas, Xi Jinping, verkündete in diesen Tagen auf dem laufenden Volkskongress, das Reich der Mitte solle bis zum Jahr 2050 zu einer Globalmacht wie die USA, zur weltgrößten Volkswirtschaft und zum Wohlfahrtsstaat aufsteigen. Die USA versuchen umgekehrt seit gut 10 Jahren mit dem Schwellenland Indien ein Gegengewicht zu China in der Region aufzubauen. Dabei war Indien, das Stammland der blockfreien Bewegung, in Zeiten des Kalten Krieges mit Russland verbündet, während die USA Beziehungen zu Indiens Erzrivalem Pakistan aufbauten. Das kann sich jetzt ändern. Sabina Mattei analysiert eine sich anbahnende neue Freundschaft.
Seit dem Ende des Kalten Krieges bemühen die USA sich beharrlich, das Verhältnis zu Indien auf eine neue Basis zu stellen. Heute gilt die einstige Entfremdung zwischen der größten und der ältesten Demokratie der Welt als so gut wie überwunden.
I believe that the partnership between the United States and India will be one of the defining partnerships of the 21st century.
Die Partnerschaft zwischen den USA und Indien wird eine der Schlüsselbeziehungen des 21. Jahrhunderts, so der amerikanische Präsident Obama bei seinem Indienbesuch 2010. Die beiden größten demokratisch verfassten Nationen der Welt verbänden vor allem gemeinsame Werte. Ein deutlicher Wink in Richtung Peking. Die USA suchen die Nähe zu Indien, um den hegemonialen Bestrebungen Chinas entgegenzuwirken, und zwar aus ideologischen ebenso wie aus geopolitischen Gründen. Die indo-amerikanische Partnerschaft sei nötig, weil Chinas Aufstieg eine globale Ordnung bedrohe, die auf demokratischen Prinzipien beruhe, sagt Ashley Tellis vom internationalen Think Tank Carnegie Endowment in Washington.
I think American policymakers are very conscious of the fact that India is a very unique kind of experiment.
Amerikanischen Politikern ist bewusst, dass Indien ein ganz einzigartiges Experiment ist. Wenn man einem so von Gegensätzen geprägten und relativ armen Land helfen kann, demokratisch zu bleiben und auf demokratischem Wege wohlhabend zu werden, dann ist das eine wichtige Lektion für Länder, die versucht sind, Peking als Alternativmodell in Betracht zu ziehen.
Wegen der wirtschaftlichen Verflechtungen mit China können die USA dessen Ambitionen nicht bloß militärisch eindämmen. Stattdessen sollen blühende Demokratien in der Region Chinas Machtbestrebungen konterkarieren, allen voran die größte, Indien. Die chinesisch-indischen Wirtschaftsbeziehungen gedeihen zwar, der bilaterale Handel, der im Jahr 2000 knapp 2 Milliarden Dollar wert war, könnte bereits 2015 die 100 Milliarden Dollar Marke übersteigen. Doch Neu-Delhi verfolgt misstrauisch den Aufbau chinesischer Seestützpunkte im indischen Einflussgebiet sowie Chinas enge Beziehungen zum feindlichen Nachbarn Pakistan. Auch, dass Indien den Dalai Lama und die tibetische Exilregierung beherbergt, belastet das Verhältnis zu Peking. Zudem ist der Streit über den Verlauf der gemeinsamen 3500 Kilometer langen Grenze auch ein halbes Jahrhundert nach dem indisch-chinesischen Grenzkrieg nicht erledigt. Dazu der Sicherheitsexperte C. Raja Mohan von der Observer Research Foundation in Neu-Delhi.
The gap between India and China in military capability terms has expanded.
Die Kluft zwischen den militärischen Fähigkeiten Indiens und Chinas wird immer größer. Wenn Indien dem etwas entgegensetzen will, dann braucht es amerikanische Unterstützung bei der Modernisierung seines Militärs.
Nicht nur halten die USA inzwischen mehr Truppenübungen mit Indien ab als mit jeder anderen Nation. Seit 2001 haben die Amerikaner auch Waffen im Wert von rund 16 Milliarden Dollar dorthin verkauft. Beiden Ländern sei gleichermaßen an der Einhegung Chinas gelegen, daran, dass Chinas Aufstieg ein friedlicher sei, meint Ashley Tellis vom Carnegie Endowment. Doch gingen die gemeinsamen Ziele darüber hinaus.
First in the area of economics. India needs US capital, US technology.
Erstens im Bereich der Wirtschaft. Indien braucht amerikanisches Kapital, amerikanische Technologie und amerikanisches Fachwissen. Die USA brauchen Indiens Märkte. Da ergänzt man sich ganz klar.
Außerdem sei beiden Ländern an einem friedlichen Afghanistan nach dem Abzug der ausländischen Kampftruppen gelegen, sowie an einem stabilen Pakistan. Allerdings sind Washington und Neu-Delhi uneins, wie Letzteres zu erreichen sei. So war in Neu-Delhi auch wenig Begeisterung über die Berufung von John Kerry ins Amt des US-Außenministers zu verspüren. Kerry gilt als Freund Pakistans, der als Senator ein Gesetz zur finanziellen Unterstützung des indischen Erzfeindes initiierte. Dass die indische Regierung weniger Enthusiasmus für die Einbindung in die amerikanische Hinwendung nach Asien gezeigt hat als erhofft, schreibt C. Raja Mohan, der allgemeinen politischen Lähmung in Neu-Delhi zu.
Diese indische Regierung hat nach ihrer Wiederwahl keine größere außenpolitische Initiative auf den Weg gebracht. Die Führung in Delhi ist nicht in der Lage, Chancen zu ergreifen. Ach was, auch nur Chancen zu erkennen, um das Richtige für Indien zu tun.
In Washington zieht dagegen Ernüchterung ein, weil das Abkommen zur zivilen Kernkraftnutzung von 2008 amerikanischen Unternehmen bisher keine indischen Aufträge eingebracht hat. Noch auf Betreiben der Regierung Bush war Indien so de facto in den Kreis der Atommächte aufgenommen worden, ohne dem Atomwaffensperrvertrag beitreten zu müssen. Während Kritiker den USA vorhalten, Indien aus geopolitischem Kalkül eine Sonderstellung innerhalb des für die Nutzung von Atomenergie etablierten internationalen Kontrollregimes eingeräumt zu haben, hat Indien sich jedoch im Rahmen des Nuklearabkommens mit den Amerikanern zur Kontrolle seiner Atomkraftwerke durch die Internationale Atomenergiebehörde, zur Unterstützung des internationalen Nichtverbreitungsregimes sowie zu ähnlich strengen Ausfuhrregeln wie die Kernmateriallieferländer verpflichtet. Anders als Pakistan hat Indien seine Nukleartechnologie auch von jeher streng unter Verschluss gehalten. Ashley Tellis vom Carnegie Endowment rät den USA dazu, weiter auf das Verhältnis zu Indien zu setzen. Dass Präsident Obama sich für die zweite Amtszeit vor allem Nation Building at Home vorgenommen habe, sei kein Widerspruch.
So for example, if we can find opportunities to increase US-Indian trade.
Man könnte zum Beispiel Möglichkeiten zur Steigerung des amerikanisch-indischen Handels finden, für ein freundlicheres Investitionsklima für Inder in den USA und umgekehrt. Das trägt alles zum Aufbau zu Hause bei, wie zum Aufbau des bilateralen Verhältnisses. Wir können einander stärken und dabei direkt zur inneren Regeneration Amerikas beitragen.
While contributing directly to America's nation-building project at home.
Neue beste Freunde. Über den Ausbau der Beziehungen zwischen den USA und Indien berichtete Sabina Mattei. Die Briten nennen sie Falklands, die Argentinier Las Malvinas. Die einen haben sie im 19. Jahrhundert besetzt, die anderen wollten die gerade mal 400 Kilometer entfernten Inseln im Südatlantik 1982 zurückgewinnen und wurden von Margaret Thatchers Truppen geschlagen. Aber Argentinien erhebt immer wieder Gebietsansprüche auf die Inseln und will vor allem, gestützt auf eine UN-Resolution, bilaterale Verhandlungen mit Großbritannien aufnehmen. Die Inseln im Südatlantik sind schon seit langem ein Streitfall und dafür gibt es längst nicht nur historische Gründe. Heute geht es um handfeste Interessen, Ölfunde sowie die militärische Bedeutung des Südatlantik, unter anderem mit Blick auf die Antarktis. Morgen wollen die Einwohner der Falklandinseln mit einem Referendum ein Zeichen setzen für den Status quo. Wie das in Argentinien aufgenommen wird, hat Victoria Eklau erkundet.
Argentinien ruft Großbritannien erneut zu Souveränitätsverhandlungen über die Malvinen auf, so wie es die Vereinten Nationen beschlossen haben. Wir fordern nicht, dass man uns Recht gibt, aber wir wollen einen Dialog.
Wiederholte Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner noch vor einer Woche die argentinische Forderung. In ihrer Rede vor dem Parlament erwähnte Kirchner mit keinem Wort das anstehende Referendum auf der Inselgruppe im Südatlantik. Rund 1500 wahlberechtigte Bewohner können morgen und übermorgen darüber entscheiden, ob ihre Heimat auch künftig ein überseeisches Gebiet Großbritanniens bleibt. Das Ja scheint sicher. Juan Reche, Experte für internationale Beziehungen, erklärt, warum der Willen der Falklandbewohner aus argentinischer Sicht unerheblich ist.
Die UNO hat von Anfang an keinen Zweifel daran gelassen. Dieser Konflikt muss bilateral gelöst werden, zwischen zwei Staaten, Argentinien und Großbritannien. Aber den Briten ist es gelungen, insbesondere in Westeuropa die Auffassung zu verbreiten, dass es noch einen dritten Akteur gibt, die Inselbewohner. Aber die sind für uns identisch mit Großbritannien. Daher wird das Ergebnis dieses Referendums rechtlich keine Konsequenzen haben.
Urteilt der regierungsnahe Akademiker. Auch die argentinische Botschafterin in London, Alicia Castro, betonte vor wenigen Tagen, das Referendum auf den Falklandinseln habe aus Sicht des internationalen Rechts keinerlei Bedeutung. Und Außenminister Hector Timmermann lehnte kürzlich bei einem Besuch in London die Einladung ab, sich mit seinem britischen Amtskollegen und Vertretern der Inselbevölkerung an einen Tisch zu setzen.
In der UN-Resolution ist von Gesprächen zwischen unseren beiden Regierungen die Rede. Warum beharrt William Hague darauf, dass der Dialog von Engländern überwacht werden soll, die auf den Malvinen leben?
Klagte Timmermann in der BBC. Zum Zeitpunkt der britischen Besetzung 1833 war die Inselgruppe, die der junge argentinische Staat vom spanischen Kolonialreich geerbt hatte, nur dünn besiedelt. Heute leben etwa 3000 Menschen auf den Inseln. Sie stammen überwiegend von Einwanderern aus Großbritannien ab und haben nach Ansicht der Regierung in Buenos Aires kein Recht auf Selbstbestimmung. Doch sind in Argentinien auch vereinzelte Stimmen zu hören, die meinen, der Willen der Falklandbewohner dürfe nicht ignoriert werden. Luis Alberto Romero, Historiker.
1500 Personen werden darüber abstimmen, wo sie hingehören. Mir scheint, das ist ein so schlagkräftiges Argument, dass man es nicht unter Bezug auf historische und geografische Ansprüche herunterspielen kann. Diese Menschen leben heute auf den Inseln. Sie haben keinen vertrieben. Sie sind keine Eindringlinge.
Auch für den argentinischen Politologen Vicente Palermo zählt der Wille der Inselbewohner. Er würde sie bei künftigen Verhandlungen gerne mit am Tisch sehen. Das Referendum hält zwar auch er für juristisch irrelevant, aber politisch für wichtig.
Ultimamente una serie de países.
In jüngster Zeit hat sich eine Reihe von Ländern für die Position Argentiniens ausgesprochen. Die Staaten Südamerikas, aber auch afrikanische Länder. Offensichtlich beunruhigt dies die britische Regierung. Sie braucht das Referendum, denn mit dem Ergebnis kann sie vor der restlichen Welt aktiv für ihre Position werben.
Dass die Malvinen Argentinien gehören, lernt jedes argentinische Kind in der Schule. Nach den Inseln sind Land auf, Land ab, Straßen, Krankenhäuser und Orte benannt. Als die Militärdiktatur 1982 die Inseln besetzte und damit den Falklandkrieg auslöste, wurde das Land von einem nationalistischen Taumel erfasst. Nach nicht einmal 3 Monaten die bittere Niederlage. Das militärische Abenteuer hat die argentinische Position geschwächt. Heute betont die Regierung von Cristina Fernández de Kirchner immer wieder, eine Lösung könne nur auf friedlichem Wege erreicht werden. Als Lösung freilich kann sich Buenos Aires nur die Rückgewinnung des Hoheitsrechts über die Malvinen vorstellen. Für Juan Reche, Experte für internationale Beziehungen, heißt das vor allem eins: Verfügungsgewalt über Bodenschätze.
Die Malvinen sind mehr als eine Inselgruppe. Sie sind ein System natürlicher Ressourcen. Die Inseln gehören zu unserer Kontinentalplatte. Unter der Meeresoberfläche schlummern Öl, Gas, Mineralien und biologische Vielfalt. Deshalb sind wir Argentinier besorgt. Es geht darum, wovon wir im 21. Jahrhundert leben werden. Die Malvinen sind mehr als eine Wunde aus der Vergangenheit. Sie sind ein Versprechen künftigen Wohlstands.
Vom Versprechen künftigen Wohlstands ist auch im Spot einer Initiative die Rede, die Juan Reche mitgegründet hat. Argentinische Schauspieler, Musiker und Sportler werben für den bilateralen Dialog über den Status der Falklandinseln. 100.000 Menschen in aller Welt haben bisher unterschrieben. Wenn die Million erreicht ist, soll das virtuelle Volksbegehren der UNO präsentiert werden. Eine Art Antwort auf das morgige Referendum, das Juan Reche für ein Ablenkungsmanöver hält.
Großbritannien verstärkt seine Bemühungen, die Aufmerksamkeit vom eigentlichen Konflikt abzulenken, dem geopolitischen Konflikt um die Kontrolle strategischer Ressourcen. Im 18. oder 19. Jahrhundert reichte es, wenn Kolonialisten eine gute Flotte und Kanonen besaßen. Heute brauchen sie ein legitimes Anliegen. Und als solches dient den Briten das Prinzip der Selbstbestimmung der Inselbewohner.
Die stimmen morgen in einem Referendum ab, ob sie britisch bleiben wollen. Bleibt zu hoffen, dass dieser Konflikt sich nicht wieder zum Casus Belli entwickelt, obwohl der britische Premier Cameron gesagt hat, er werde um die Falklandinseln auch noch einmal Krieg führen. Zurzeit ist ein britisches Kriegsschiff auf dem Weg in den Südatlantik. Victoria Eklau berichtete. Am Mittwoch haben syrische Rebellen 21 UN-Soldaten auf den von Israel besetzten Golanhöhen als Geiseln genommen. Die Freilassung verzögert sich immer noch. Dieser Vorfall und ein Anschlag auf 40 Soldaten der syrischen Armee im Irak fachen die Sorge um eine Ausweitung des syrischen Konflikts auf die Nachbarländer an. Hinzu kommen 1 Million Syrer auf der Flucht. Die Flüchtlingslager in der Türkei und in Jordanien sind bereits total überfüllt. Auch wenn Israel und der Irak völlig unterschiedliche politische Interessen haben, teilen ihre Regierungen die Befürchtung, dass anstelle von Assad eine islamistische Regierung an die Macht kommen könne. Bisher hatten die Israelis mit dem syrischen Machthaber kooperiert. Die gesamte Region also wird in Mitleidenschaft gezogen. Vor 2 Jahren begann der Aufstand der Syrer gegen das Regime. Ulrich Leithold blickt zurück.
15. März 2011. Studentenprotest gegen Assad in Damaskus. Der Beginn. Es gibt keinen Kompromiss mit Terroristen, die bewaffnet Chaos verbreiten, keinen Kompromiss mit denen, die sich mit dem Ausland gegen uns verschworen haben. Assads Standard: Terroristen sind für sein Regime auch Schüler, die es verhaftete, weil sie Freiheitsparolen an Wände malten. Das Regime schlägt zurück. Schüsse auf Unbewaffnete, Tausende in Haft, Folter. Unsere Reform hat 2 Seiten. Sie ist politisch und bekämpft den Terror. Er sieht sich als Reformer mit eiserner Faust, hebt das jahrzehntelange Ausnahmerecht auf, verspricht eine neue Verfassung, Parteien und Wahlen. Nach ersten Gewaltorgien kann das den Volkszorn nicht mehr besänftigen. Doch ist nicht ganz Syrien Opposition. Die Syrer sind religiös und ethnisch gespalten, sagt Landeskenner Hilal Kaschan. Der Westen lehnt es ab, in Syrien einzugreifen. Russland und China als Freunde Syriens stehen gegen den Rest der Welt. Assads Stärke ist die Zerstrittenheit seiner Gegner und die Polarisierung der Bevölkerung. Die Opposition hält immerhin ein Patt. Trotz Spezialtruppen, staatlichen Schlägern und Scharfschützen, trotz allgegenwärtiger Geheimdienste. Dann Homs. Die Stadt wird Zentrum des Aufstands gegen Assad. Wochenlang Dauerfeuer auf die Bewohner, auch den inzwischen bewaffneten Widerstand. Wir sind allein, niemand kümmert sich. Die UNO lässt zu, dass Assad uns mit Raketen und russischen T-72-Panzern beschießt. Wir werden uns bis zum Letzten wehren, wenn es sein muss, mit Küchenmessern. Wir haben ein Recht auf Widerstand. Assad heizt mit Sätzen wie diesem Wut und einen längst existenten Bürgerkrieg an. Wir bringen unser Volk nicht um. Sowas machen nur Verrückte. Der Jugend von Homs bleibt da nur Zynismus. Assad Shabia, seine Schläger und Mörder propagieren doch immer Assad oder keiner. Na, dann nehmen wir doch lieber keinen. Mord? Todesschwadrone? Die Armee ist nicht mein Eigentum, wehrt Assad ab. Ich bin Präsident, aber mir gehört das Land nicht. Es gibt keinen Schießbefehl. Intervention steht in Syrien aus Angst vor einem Flächenbrand in Nahost nicht an. Kosten und Konsequenzen wären riesig. Intervention wäre Selbstmord. Spezialeinheiten, modern ausgerüstet und gedrillt, der Sicherheitsapparat, vor allem Kommandoposten in Armee und Staat in der Hand von Alawiten, Assads schiitischer Minderheit, garantieren, dass nichts aus dem Ruder läuft. Viele Syrer fürchten eine ungewisse Zukunft. Chaos, Bürgerkrieg und Tod wie im Irak nach Saddam, mehr als Assad. Initiativen des Westens, auch der arabischen Welt, erreichen außer Appellen und Sanktionen zulasten der Bevölkerung nichts. Die militärische Lösung entfällt, gleich ob einige Länder den Widerstand bewaffnen. Bleibt allein der politische Ausweg. Nach Assad müssen alle an einen Tisch und eine nationale Lösung finden. Für die Opposition, die sich mit einem mörderischen Regime nicht an den Tisch setzen will, ist Erfolg schmerzfrei nicht zu haben.
Syrien ist Schaubühne für einen Stellvertreterkrieg und der wird noch Monate, wenn nicht Jahre dauern.
Beschreibt Syrien-Kenner Heiko Wimmen den Konflikt. Die ihn lösen sollen, bemühen wie UN-Vermittler Brahimi zunehmend unglaubwürdig das Prinzip Hoffnung. Hölle oder politischer Ausweg, da müssen wir doch auf die Politik setzen. Was das Regime Assad an der Spitze so interpretiert. Wir bekämpfen die Terroristen, bis alle zur Strecke gebracht sind. Die syrische Opposition, undurchsichtig, zerstritten, selbstverliebt und ineffizient, redet viel, aber wenig richtungweisend. Einig ist man sich im Frust übers Ausland, weil das keine oder zu wenig Waffen liefert. USA, Russland, Iran und die EU haben nicht die Spur einer Lösung, klagt Moaz al-Khatib, Chef der Nationalen Koalition, die Grundlage. größte Opposition. Die Syrer selbst müssen die Entscheidung erzwingen. Wir sagen der syrischen Führung, finden wir einen Weg, ehe alles in Scherben liegt. Vertraue nicht dem Ausland, wo auch die meisten Oppositionellen sitzen. So urteilt das syrische Volk zwischen den Fronten oder auf der Flucht. Längst bemächtigen sich andere, ebenfalls Ausländer der Lage, finden Rückendeckung bei ausgezehrten, verzweifelten Bürgerkriegsopfern. Islamistische Kämpfer geben den Ton an, geachtet für Mut und kompromisslosen Kampf gegen Assad, gefürchtet wegen ihres rückwärtsgewandten Weltbilds eines Regimes ähnlich dem der Taliban. Gruppen wie Al-Nusra, Terror gelistet nicht nur von Assad, sondern auch den USA. Al-Qaida-Rebellen und andere aus Libyen, Jemen, Libanon und Irak sind sich in ihrem Ziel einig, sagt Terrorexperte General Jabbar. Die Opposition in Syrien hat mit denen nichts zu tun, ist zu Anschlägen wie ihren gar nicht in der Lage. Solche Terroraktionen nehmen zu. Die gekaperte Revolution. Ihr steht der syrische Widerstand im In- und Ausland hilflos gegenüber.
Je länger der Krieg andauert, umso mehr werden in der Nachkriegsordnung diejenigen Leute das Sagen haben, die die Knarren haben. Dann wird es irgendwann nämlich Warlords geben und Milizen, die auch richtig ausgerüstet sind. Dann spielt überhaupt gar keine Rolle, was die syrische Bevölkerung will. Dann bekommt Religion einen solchen dominanten Status, dass diese zivilen Identitäten weggewaschen werden, als wären sie nie da.
Syrien, Fass ohne Boden, Drama ohne Ende, Bankrotterklärung der Weltgemeinschaft, ein beispiellos aussichtsloser Konflikt.
Umso schwieriger wird das dann anschließend, aus dieser Konfrontation wieder rauszukommen und diese Identifikation, wir sind alle Syrer, zu reparieren und wieder zu konstruieren.
Dass das Assad-Regime plötzlich sogar mit seinen bewaffneten Gegnern verhandeln will, stellt zunächst nur jene zufrieden, die wie UN-Vermittler Brahimi noch auf Dialog setzen. Doch Assad wäre nicht Assad, würde er nicht auf seiner Position beharren, wenn auch die Worte gelegentlich abwandeln, anpassen. Denn alle Macht in Syrien, soweit es das Regime betrifft, geht absehbar weiter von Assad aus. Dessen Zielrichtung ist klar. Syrien ist das einzige Land, wo ich leben kann, nicht im Westen oder woanders. Hier werde ich leben und sterben.
Aufstand und Bürgerkrieg in Syrien. Der Konflikt weitet sich aus. Ulrich Leithold zog eine Bilanz nach 2 Jahren. Unsere Rundschau durch die eine Welt ist damit beendet. Sie können alle Beiträge hören, lesen sowie auch die gesamte Sendung als Podcast herunterladen im Internet deradio.de. Hier im Deutschlandfunk erwarten Sie nach den Nachrichten die Kollegen von PISA Plus. Heute mit der Frage, ist jetzt endlich Schluss mit Anerkennungsproblemen und Wechselhürden? Die Kultusministerkonferenz hat beschlossen, die Mobilität der Lehrer zu stärken und ihre Ausbildung zu verbessern. Kate Malaike diskutiert mit Studiogästen, unter anderem mit Silvia Löhrmann, der nordrhein-westfälischen Ministerin für Schule und Weiterbildung. Soweit bis hierhin. Vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Nachmittag wünscht Ihnen Birgit Morgenrath. Thank you.